Let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump.
59 Jahre. 59 Jahre ihres Lebens hat Kamala Harris es erfolgreich geschafft, Donald Trump aus dem Weg zu gehen. Und diese Woche hat sie ihn gleich zweimal persönlich getroffen. Am Mittwoch beim Gedenken an den 11. September in New York und natürlich einen Tag vorher bei der voraussichtlich einzigen Debatte zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten mit beinahe 70 Millionen Zuschauern im Fernsehen. Sagen wir es, wie es ist. Beste Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl nicht mehr. Nach allem, was wir wissen, hat Trump Harris schon vor dem Duell verachtet und ihre souveräne Leistung mit vielen Nadelstichen dürfte seinen Groll jetzt nur noch vergrößert haben. Welche Momente des Duells bleiben uns in Erinnerung? Welche haben in der Aufarbeitung in den Medien für die größten Schlagzeilen gesorgt? Und wie geht es jetzt für die beiden Wahlkampflager weiter? Darauf schauen wir heute hier in einer Sonderfolge von
Bei Burger und Bier.
Ihr hört Bei Burger und Bier, der Amerika-Podcast aus New York City.
Bastian, letzte Folge hast du gesagt, du machst dir ein schönes Schälchen Popcorn zur Debatte. Die Show war dann ja auch wirklich vergleichsweise unterhaltsam. Was würdest du sagen, bleibt von dieser Show oder Debatte, diesem Austausch?
Ja, wir hatten dann am Ende dann doch kein Popcorn. Also wir haben uns extra Popcorn, also so Mais, Popcorn Mais gekauft und wollten uns dann wirklich schön Popcorn machen und dann haben wir es vergessen.
Und aus Stress.
Vor lauter Aufregung. Ja,
also ich war in einer Bar und in der Bar vor mir, die Frau hat Stress gestrickt. Also die hat die ganzen 90 Minuten ganz schlimm so. Aber sie wurde am Ende etwas ruhiger und ich hätte sie wirklich gerne darauf angesprochen, hätte gerne gefragt, ob sie so Stress-Knitterin ist. Aber dann habe ich gedacht, das wäre auch so ein bisschen übergriffig.
Stressstrickerin.
Hallo.
ja, und wir wollten halt vor lauter Stress, wollten wir Popcorn essen und dann haben wir vor lauter Stress das Popcorn vergessen. So ist es.
Ja, so ist es.
Und also meine Frau war auch tatsächlich richtig nervös. So, also, und nicht nur sie. Also wir waren davor spazieren und dann sind wir in so einem Weinladen hier um die Ecke gelandet und wollten uns noch einen Drink kaufen oder einen Drink holen. Und dann haben wir unseren Nachbarn getroffen, der sich eine Flasche Wein gekauft hat, weil er gesagt hat, er kann das jetzt nicht, ohne eine Flasche Wein kann er das nicht durchstehen. Er ist so nervös. Und wirklich. Und dann war es auch wirklich die erste, sag jetzt mal Viertelstunde oder vielleicht sogar die erste halbe Stunde war dann, also am Anfang hat man ja Kamala auch noch angemerkt, dass sie nervös ist, finde ich. Also ist ja auch verständlich. Ich meine, es ist ja auch wirklich so eine Situation, ist ja auch der Druck ist echt ziemlich groß. Also kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ist. Und es hängt ja auch also wahnsinnig viel davon ab. Also weil, wie du gesagt hast, 70 Millionen Zuschauer, ich meine, so ein großes Publikum wird sie nicht mehr bekommen. Insofern war sie dann auch dementsprechend nervös, finde ich, hat man am Anfang auch gemerkt. Sie war auch die Erste, die zu Wort gekommen ist und die erste, die gefragt worden ist, weil Donald Trump den Münzwurf gewonnen hat und sich ausbedungen hat, dass er das letzte Wort haben darf. So, dann hat sie also angefangen. Und dementsprechend, ja, also hatte meine Frau dann irgendwie auch so nach einer halben Stunde irgendwie so hat sie gesagt, oh, es läuft gar nicht gut und so. Aber dann ist immer besser geworden. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, der auch nicht nur mir, sondern glaube ich den meisten Leuten am meisten in Erinnerung geblieben ist bei der ganzen Debatte, das war so, finde ich, der Wendepunkt. Und zwar waren das die Haustiere. Also ich finde ich zumindest. Und also ich weiß ja nicht genau, hast du Haustiere? Oder hast du noch, hast du noch Haustiere?
Keine, die gegessen wurden. Bei mir hat man Fisch-Selbstmord begangen, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, ein Aquariumfisch.
Wie kann ein Aquariumfisch Selbstmord begehen?
Also das war ein kleiner Kugelfisch, der hat sich immer in den Pflanzen versteckt und irgendwann dachte ich, wo ist der denn jetzt? Und dann habe ich, das war wenige Tage, nachdem ich das Aquarium gesäubert hatte, dann habe ich die Gegend rund um das Aquarium, das stand in der Küche, die Fliesen abgesucht und festgestellt, der war ausgetrocknet, lag er auf dem Boden rum in einer Ecke. Und während des Saubermachens musste er rausgesprungen sein und sich gedacht haben, fuck this shit.
Und Language.
Ja, ist dann gegangen. Ja, doppelt Language. Die Haustiere. Gut, also
Die Haustiere.
Ich würde das gerne, dass wir es uns einmal kurz anhören, weil nämlich man an diesen anderthalb Minuten von vorne bis hinten erkennen kann, wie super Harris vorbereitet war.
I'm going to actually do something really unusual and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will.
Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response.
Well, I would like to respond.
Let me just ask, though, why did you try to kill that bill, and successfully so? That would have put thousands of additional agents and officers on the border.
First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's busing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III, just to go into another subject. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Genau, also die Haustiere. Also es gibt ja bei jeder Debatte immer so einen Moment, der dann so heraussticht und der hängen bleibt und der symbolisch für die ganze Debatte steht. Und das war in diesem Fall, bei dieser Debatte auf jeden Fall, waren es die Haustiere. Also beim letzten Mal war es ja diese eine Antwort von Joe Biden, wo er dann komplett den Faden verloren hat und die dann viral gegangen ist und die dann jetzt für diese Debatte eben steht. Und jetzt bei diesem Mal, finde ich, waren es auf jeden Fall die Haustiere. Man sieht es auch an den Social-Media-Reaktionen, also die ganzen Posts von irgendwelchen Leuten, die dann Bilder machen, wo es so aussieht, als würden sie Salz und Pfeffer auf ihre Hunde streuen. Oder ich habe eins gesehen, der hatte so einen ganz kleinen Hund und der hat in so eine Hotdog-Bun irgendwie so reingelegt. Und dann ein Foto gemacht. Also,
es gibt auch ein Bild, wie Harris sich eine Katze brät.
Ah ja, genau. Ja. Und ich habe auch Videos gesehen von Hunden, die dann völlig verängstigt schauen, während im Hintergrund Donald Trump erzählt, dass die Hunde gegessen werden und die Katzen. Also das bleibt hängen. Das bleibt ihm, also das wird jetzt, glaube ich, auch einfach prägend sein für den Rest dieses Wahlkampfs, glaube ich.
Ich glaube auch, jeder wird von dieser Haustiersache gehört haben. Ich habe das mir schon gedacht, während der Debatte, als Freunde mir geschrieben haben, aber sie essen die Tiere, Christian. So, und dann dachte ich, ja krass, das ist so die Normie-Erinnerung an diese Debatte, werden diese Haustiere sein. Und ich wollte jetzt auch, dass wir einmal diesen Ausschnitt hören, finde ich, weil er für so viel steht. Nämlich, sie legt die Falle. Sie sagt ja dann so, ja, ich würde alle einladen, bitte, dass sie mal zu einer Trump-Rally gehen. Und dann benutzt sie natürlich dieses Ding, was Trump am meisten nervt, nämlich, er ist eigentlich langweilig und Crowd-Sizes, also die Größe seines Publikums ist ja immer wichtig für ihn. Und Trump läuft in die Falle rein, redet sich in Rage und vergaloppiert sich dann mit diesen Haustiersachen. Also das ist wirklich, für mich ist das der Nummer 1 Moment, weil man da auch merkt, was für eine psychologische Vorbereitung Harris hatte. Und weil sie ihn wirklich halt einfach gut manipuliert hat da.
Genau, er hat manipuliert. Sie hat also seine riesigen Knöpfe, die er hat, hat sie halt irgendwie alle gedrückt. So. Und es hat auch deutlich gemacht, dass sie ihn halt schon durchschaut hat. Und ich finde, was auch mir aufgefallen ist, also außer der Tatsache, dass er halt sich mit dieser Aussage, also die mit den Haustieren und dass die illegalen Einwanderer in Springfield, Ohio, die Hunde und Katzen fressen von den Anwohnern und so, was ja auch der Moderator dann gesagt hat, dass es keine Beweise gibt. Sie hätten dann sogar bei dem Bürgermeister da angerufen in Springfield und der hat gemeint, nee, also wir wissen da nichts davon.
Mir hat übrigens, ganz kurz, um das zu erklären, mir hat jemand auf Blue Sky einen Link geschickt. Es gibt die Geschichte auf Deutsch auch, die essen unsere Schwäne. Gerüchte über Flüchtlinge bewusst gestreut. Also das ist anscheinend ein international häufiger, sozusagen rechtsradikaler Trope über Ausländer. Mhm. Fand ich total krass. Also das ist einfach auch gar keine neue so Geschichte, sondern das ist einfach so eine übliche ein üblicher Verschwörungsmythos in rechten Kreisen. Sorry.
Genau. Und das hat ja dann auch, und dass Donald Trump das aufgreift in so einem Setting, wo 70 Millionen Menschen zuschauen und das dann da einfach so rausposaunt. Ich glaube, er hat sich da keine großen Gedanken gemacht. Er hat das ist da, glaube ich, einfach in dem Moment, weil er so sich angegriffen gefühlt hat wegen dieser Crowd Sizes und wegen der Behauptung, dass die Leute vor Langeweile seine Rallies verlassen würden, war er, glaube ich, so wütend, dass er dann einfach in so Wahlkampfmodus geschaltet hat. Und dann hat er halt einfach wieder, also halt alles so rausgelassen, was er halt auf seinen Rallies sonst auch immer so sagt, nur dass da halt nicht so viele Leute zuhören. Und dass er natürlich jetzt vor einem Publikum von 70 Millionen Menschen, dass es irgendwie das viertelte Land gehört hat, was da in seinem Kopf so vorgeht und er sich dann natürlich geoutet hat, wie xenophob er eigentlich ist und wie rassistisch. So. Also da hat er sich mit Sicherheit, sage ich jetzt mal, keinen Gefallen getan und sie hat ihn klein gemacht, finde ich. Sie hat ihn klein gemacht, sie hat ihn erbärmlich aussehen lassen. Also, und sie hat auch so mit ihm geredet, wie in der Öffentlichkeit noch niemand mit ihm gesprochen hat. Also sie hat ihn behandelt wie so ein, ja, wie so ein kleines Kind schon fast. Also sie hat seine Sprache auch verwendet, kann man jetzt drüber streiten, ob das gut ist, aber sie hat Ausdrücke und Worte verwendet, die normalerweise er immer sagt. Also you're a disgrace, hat sie gesagt. Also er ist eine Schande, eine Blamage. They laugh at you, also sie lachen dich aus international und Putin will eat you for lunch. Also der isst dich zum Frühstück, würde man auf Deutsch vielleicht eher sagen. Ja. Oder verputzt dich zum Frühstück. Das ist doch schön. Ja. Verputzt dich zum Frühstück. So. Also so, und so ist, glaube ich, normalerweise wird so mit Donald Trump nicht geredet. Aber das ist so die Sprache, die er immer verwendet, wenn er über andere Leute spricht. Also hat sie ihn da, finde ich, blamiert. Sie hat ihn lächerlich gemacht. Und das hat auch, finde ich, gezeigt, dass sie keine Angst vor ihm hat. Also das war auch, glaube ich, wichtig, dass sie, also das hat sie, finde ich, von Anfang an gezeigt, schon vom ersten Moment an, sind ja beide auf die Bühne gekommen, also es von zwei verschiedenen, für die Leute, die es jetzt nicht im Kopf haben, wie das ausgesehen hat, von zwei verschiedenen Seiten in diesen Raum reingekommen und sie ist dann auf seine Seite rüber als allererstes und hat ihm die Hand gegeben, also sehr offensiv auf ihn zugegangen, ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat und hat sich vorgestellt, weil sie hatten sich ja vorher noch nie getroffen, hat dann auch gesagt, ja, Kamala Harris, so vielleicht auch nochmal, um ihnen zu sagen, wie man ihren Namen wirklich ausspricht. So, auf jeden Fall hat sie, glaube ich, war es, glaube ich, für sie wichtig zu zeigen, dass sie keine Angst vor ihm hat und dass sie nicht eingeschüchtert ist oder dass sie jetzt nicht irgendwie denkt, oh Gott, was kommt jetzt da auf mich zu, sondern sehr selbstbewusst absolut aufgetreten ist.
Also und da hat man, das war ja auch schon der erste Moment, wo man ihre Vorbereitung gemerkt hat, denn also sie tritt in seinen Bereich ein. Und sie gibt ihm die Hand und dann ist ja auch interessant, sich mal zu überlegen, was hat die da gesagt? Und sie hat eben nicht gesagt, nice to meet you, was man ja eigentlich sagen würde, wenn man sich das erste Mal trifft. Aber es ist natürlich überhaupt nicht nice, so. Oder irgendwie so auch nicht, I'm glad we're doing this oder sowas, so schön, dass wir uns treffen, sondern sie hat ja nur gesagt, good debate. Und das ist natürlich auch schon ein super Move. Vielleicht an der Stelle mal so zum Hintergrund. Ich habe das ein bisschen recherchiert, weil ich da extrem fasziniert davon war, wie die sich vorbereitet haben. Und Harris hatte sich 5 Tage lang in Pittsburgh in einem Hotel quasi eingeschlossen. Und dort gab es einen Mann namens Philip Rhines. Und dieser Mensch hat Donald Trump gespielt während dieser 5 Tage. Und zwar so, wie es die Strasburg Method Acting Methode besagt, nämlich du spielst nicht nur die Person, wenn die Kamera läuft, sondern wenn du die Rolle übernimmst, dann bist du sie 24 Stunden am Tag. Also der ist 24 Stunden am Tag mit einem Fatsuit als Donald Trump rumgelaufen, in dem langen Anzug mit der übergroßen Krawatte. Und sie musste dann die ganze Zeit auf den reagieren. Er hat es auch schon bei Hillary Clinton gemacht. Es gibt sogar Videoausschnitte von der Vorbereitung mit Clinton. Und ich finde es so faszinierend, weil das eben so ein Level an Vorbereitung zeigt, was natürlich Trump niemals gemacht hat. Und was in dem Moment einfach natürlich dann sich auszahlt, wenn du da einfach mal durchspielen kannst, wie du in diesen Bereich von Trump reinläufst und ihm am Anfang die Hand gibst. Extrem.
So wie Kieran Culkin in Succession soll das auch so gemacht haben. Und dann, ja, angeblich ist er allen Leuten brutal auf die Nerven gegangen damit.
Ja,
aber,
ja, genau. Es gibt ja immer die Angst, wird diese Frau auf öffentlicher Bühne mit anderen Despoten klarkommen? Also wird sie mit Putin klarkommen und so weiter? Und dann hat sie natürlich Trump so wie so einen kleinen Mini-Autokraten auch behandelt und damit natürlich auch den Leuten signalisiert, I got this. Also ich schaffe das schon. Und also ich glaube schon, dass das auch als Eindruck bleiben wird von dieser Debatte, dass man im Prinzip da rausgegangen ist und gedacht hat, ja, die kann es mit diesen Männern aufnehmen. Jetzt, wenn du dir mal dein inneres MAGA-Cap aufsetzt, was gab es denn an dem Abend, von dem du glauben würdest, eigentlich ist Trump doch der Richtige? Also so was?
Nee, ja, ich finde auch...
Sie ist es nicht für mich.
Wir müssen jetzt mal über ihre Schwächen sprechen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich glaubwürdig behaupten kann oder mich in eine Position reinversetzen kann, wo ich sagen würde, Donald Trump ist der richtige Kandidat für mich. Aber ich finde, man kann schon was über ihre Schwächen sagen. Also sie ist jetzt nicht nur überzeugend aufgetreten, finde ich. Also ich finde, dass sie zum einen im Vergleich zu früher, also wenn man es vergleicht mit vor 2 Jahren oder wann es war, als sie ein Interview gegeben hat, da ging es um die Grenze, also beziehungsweise um Einwanderung. Also da war sie in Guatemala in ihrer Funktion als diejenige, die sich um die Fluchtursachen kümmern sollte, hat sie so eine Lateinamerika-Reise gemacht und da war sie in Guatemala auch und danach hat sie Lester Holt von NBC ein Interview gegeben und da hat er sie gefragt, warum sie noch nie an der Grenze war und dann hatte sie, ist eigentlich eine sehr erwartbare Frage, aber sie hatte irgendwie keine wirklich gute Antwort parat. Sie hat dann so rumgetan und hat dann gesagt, ja, ich war ja auch noch nie in Europa und so, nachdem er dann ein paar Mal nachgefragt hatte und so. Also sehr unglücklich hat sie sich da, finde ich, verhalten und das hat sie jetzt besser gemacht, finde ich. Auf solche Fragen war sie vorbereitet. Sie wirkt dann nicht mehr so perplex, wenn ihr so kritische Fragen gestellt werden, so unvorbereitet, sondern was sie dann jetzt macht, ist, dass sie halt, wie Politiker das oft machen, dass sie halt dann einfach über was anderes spricht. Also sie spricht dann einfach über Sachen, über die sie sprechen will. Aber ich finde, sie macht es noch nicht so richtig smooth. Also ja, sie antwortet dann nicht auf die Frage, aber sie antwortet nicht so nicht auf die Frage, dass man es eigentlich gar nicht erst im ersten Moment so richtig merkt, dass sie nicht auf die Frage geantwortet hat, sondern sie spricht einfach über was anderes. So. Und das, finde ich, wirkt so ein bisschen holzschnittartig, sodass es halt wirklich jedem auch auffällt, dass sie eigentlich die Frage jetzt nicht beantwortet hat, dass sie der Frage aus dem Weg gegangen ist. Und das, finde ich, schafft sie noch nicht so richtig elegant, solche Situationen zu meistern. Was ich auch finde, ist, dass sie so ein paar Steilvorlagen hat liegen lassen. Also ich denke jetzt da, wenn jetzt da Barack Obama gestanden hätte, der hätte sich dann vielleicht noch genüsslich mit der einen oder anderen Aussage von Donald Trump, hätte die noch ausgekostet, glaube ich. Das hat sie nicht gemacht, weil ich glaube auch, dass ihr das nicht liegt. Also dass sie so spontan nicht so gut ist. Also sie war ja, wie du gesagt hast, sehr gut vorbereitet und man hat es auch gemerkt, also alles, was sie gesagt hat, hatte man das Gefühl, okay, das war vorbereitet, sie konnte es auch in dem Moment alles abrufen, also von dem her alles gut, aber es war halt, ich würde jetzt mal sagen, nichts Spontanes dabei. Vielleicht auch der Situation geschuldet, weil sie wusste, okay, es steht da wirklich jetzt viel auf dem Spiel und das ist halt nicht ihre Stärke, dann mache ich es lieber nicht, bevor ich mich da jetzt verzettel, nicht, dass man dann in so einen Moment reinrutscht, wie bei der Debatte mit Joe Biden, als sie sich dann übers Golfspielen unterhalten haben, so. Also, dass man gar nicht erst Gefahr läuft, dass man in so eine Situation reinkommt, hat sie es, glaube ich, einfach sein lassen und hat sich lieber an dem festgehalten, was sie halt sehr gut vorbereitet hatte. Und das ist, finde ich, aber auch aufgefallen.
Also, wenn wir bei Kritikpunkten an ihr sind, genau, also daran anknüpfen so ein bisschen, ich finde, man kann ihr ganz leicht vorhalten, dass am Ende war es zu viel Zeit, warum Trump furchtbar ist. Das hat sie aber natürlich super gemacht und Trump hat ihr ja auch weiter dabei geholfen, weil er jedes Mal dann nochmal darüber geredet hat. Er hat darüber geredet, warum er die Anzeige gegen 5 zu Unrecht des Mordes verdächtigte Schwarze gescheitert hat, in denen er eine Todesstrafe für sie gefordert hat. Das war so ein Fall Ende der 80er. Er hat darüber geredet, dass seine Rolle beim 6. Januar ja gar nicht so schlimm gewesen wäre. Also so lauter solche Themen, die alle in Fokusgruppen und Unentschlossenen wirklich an Trump hassen. Sie legt ihm die Falle hin, er läuft rein, verteidigt sich, wirkt dafür natürlich auch klein so. Aber sie hat nicht so wahnsinnig gut den Case dafür gemacht, warum man jetzt sie wählen sollte, finde ich. Also es war ein bisschen weniger, es war hier und da ein bisschen da, da waren so ein paar Policies und so, aber da war jetzt noch nicht so wahnsinnig viel inhaltlich. Im Auftreten auf jeden Fall. Also so, wenn wir uns so fragen, was bleibt jetzt von dieser Debatte, finde ich, so als kleine Zwischenzusammenfassung, ich finde, es bleibt auf jeden Fall, dass es ihr gelungen ist, sich als präsidial hinzustellen, dass man hinterher denkt, ah ja, ich nehme der das ab, dass die das könnte. Und ich glaube, es bleibt auch, dass so sein Nimbus ein bisschen angekratzt ist und dass die Leute nochmal daran erinnert wurden, so toll war es eigentlich nicht in seiner Amtszeit. Und ich glaube, das sind so wichtige Ergebnisse, die sie geschaffen hat, also wichtige Resultate.
Ja, und nochmal die Leute vielleicht daran erinnert hat, wie chaotisch es eigentlich alles war und dass er eben derjenige ist, der während der Pandemie allen Ernstes doch behauptet hat, man soll doch mal drüber nachdenken, ob man sich nicht Chlor injizieren will, um das Virus von innen heraus sozusagen abzutöten. Also, dass das nochmal in Erinnerung gerufen wird, weil vielleicht das bei vielen Leuten, vielleicht haben sie es verdrängt oder ist in Vergessenheit geraten, was für abstruse Ideen er teilweise halt auch hat und wie er halt auch auftritt. So. Also das, glaube ich, wollte sie, das hat sie gut ihn ins offene Messer laufen lassen, finde ich. Und ich finde, weil ich ja vorhin gesagt habe, sie hätte ihn an manchen Stellen vielleicht noch mehr vorführen können oder so, dann muss ich gleich mich selber dann nochmal einschränken und sagen, das ist natürlich für sie als Frau und dazu noch als schwarze Frau nochmal riskanter ist, das zu machen, weil sie mit ganz anderen, sie wird anders beurteilt, glaube ich, von vielen Leuten und sie ist mit anderen Vorurteilen konfrontiert. Ja. Also sie muss eben aufpassen, weil sie eben leicht dann in die Ecke gestellt werden kann, dass sie hysterisch wirkt oder gerade schwarze Frauen hier oft dem Vorurteil ausgesetzt sind, dass sie aggressiv sind, dass sie wütend sind. Also das war ihr mit Sicherheit bewusst. Natürlich ist ihr das bewusst, weil sie das ja jeden Tag erfährt, so wie jede schwarze Frau das hier jeden Tag erfährt. Und dass sie da eben mit besonderer Vorsicht irgendwie agieren musste, dass sie dem entgegentreten kann oder dass sie dem zuvorkommen kann. Muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich sage jetzt mal Tim Walz, ihr Vizepräsidentschaftskandidat, der hätte da sicherlich noch mehr vom Leder ziehen können, ohne dass es ihm vorgehalten worden wäre. Und ich glaube, dass wenn sie das getan hätte, dass es dann leicht hätte passieren können, dass sie dann eben abgestempelt wird als hysterische, aggressive, wütende schwarze Frau, die man nicht für voll nehmen kann.
Ja. Jetzt wissen wir aber ja, okay, ein Teil ist natürlich die Debatte, was die Leute mit eigenen Augen sehen, aber ein großer Teil der Einschätzung und dieser manchmal so ein bisschen müßigen Frage, wer hat denn jetzt gewonnen, liegt ja daran, wie die Medien hinterher eine solche Debatte auswerten. Was würdest du sagen, ist dir so hängen geblieben von Auswertung, Deutung, Zusammenfassung auf Newskanälen, in Zeitungen und so? Wir haben uns ja bewusst entschieden, erst heute aufzunehmen und nicht direkt nach der Debatte, weil wir gesagt haben, wir wollen lieber noch so einen Tag reinnehmen, damit wir besser darüber reden können. Was wird jetzt davon bleiben? Was glaubst du, sind so Eindrücke der Medien zu dieser Debatte, die im Gedächtnis bleiben werden?
Ja, alles, was ich bisher gesehen habe, wurde sie natürlich schon irgendwie als die klare Siegerin gefeiert. Das habe ich vorher auch nochmal gelesen auf Fox News, also diesem konservativen Fernsehsender oder konservativen Website, die einen Artikel hatten, wo sie mit republikanischen Abgeordneten auch gesprochen hatten und die auch natürlich nicht offen, also nicht unter Nennung ihres Namens und so, aber die dann schon gesagt haben, dass sie auch alles andere als begeistert waren über das, was sie da gesehen haben bei der Debatte und die eben auch kritisiert haben, dass Trump es nicht geschafft hat, Harris festzunageln bei den Schwachstellen, wo sie festzunageln gewesen wäre, also wenn es um Wirtschaft geht. Einwanderung hat es ja versucht, aber das ist ja so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er sich eben wieder nicht zügeln konnte, weil er dann eben abgedriftet ist, haben wir gerade ausgiebig besprochen, in diese Verschwörungstheorien und so. Also wenn er da, sag jetzt mal, sachlich geblieben wäre und da immer wieder drauf eingehämmert hätte, auf diese zwei Themen, dann hätte er mit Sicherheit eine bessere Figur gemacht. Und das sehen eben auch republikanische Abgeordnete so. Und das finde ich ganz interessant. Und sie haben auch gesagt, oder das haben einige anscheinend gesagt, dass er halt eben alt ausgesehen hat und dass er es nicht geschafft hat, stichhaltige Argumente rüberzubringen. Und das ist ja auch genau das, was finde ich, bleiben wird von dieser Debatte, dass er eben derjenige war, der eben nicht geordnet aufgetreten ist, sondern der fast schon wie so ein wildes Tier im Käfig agiert hat und um sich geschlagen hat und nicht besonders souverän aufgetreten ist. Und das, glaube ich, wird hängen bleiben. Und auch interessant, ich habe jetzt vorhin, war das auch auf Fox, die gesagt haben, dass jetzt auch Staaten wie North Carolina und Georgia als Toss-Ups einzustufen sind. Also das heißt, da, wo das Rennen so eng ist, dass man nicht entscheiden kann, wer vorne liegt. Und das ist deswegen wichtig, weil also gerade North Carolina halt so ein Staat ist, der eigentlich, sag jetzt mal, vor 2 Monaten noch ganz klar im Trump-Lager gelegen hat, wo die Demokraten nicht damit rechnen konnten, dass sie da eine Chance haben. Und jetzt ist es aber anders und das zeigt sich auch darin, dass Kamala Harris heute 2 Wahlkampfveranstaltungen in North Carolina hat und dass sie natürlich auch nur dann macht, wenn sie Hoffnungen hat, dass sie in dem Staat was bewegen kann. Also die fahren ja nirgends hin, die fahren ja auch in keinen, da geht es ja auch nicht nur um den Bundesstaat, sondern da geht es dann auch darum, welchen Landkreis, welches County besucht man und so. Also da fahren sie natürlich, vergeuden die keine Zeit und kein Geld, irgendwo hinzufahren, wo sie nicht die Hoffnung haben, dass sie da eine Chance haben. Und dass sie jetzt da hinfährt und 2 Wahlkampfveranstaltungen abhält, finde ich, sagt schon viel darüber aus, wie sich dieses Rennen verschoben hat.
Ja. Genau, ich finde das wirklich so, wenn man sich fragt, wo so ein Rennen gerade steht oder der Wahlkampf gerade steht, man kann die wirklich extrem messen, daran, wo sie Zeit und Geld investieren. In welchen Märkten schalten sie Fernsehspots und eben wo verbringt der Kandidat oder die Kandidatin ihre Zeit? Auch ganz interessant, es gibt ja inzwischen fast auch den feuchten Traum der Demokraten, dass sie Florida und möglicherweise auch Texas für sich entscheiden können, aber bisher geht da Harris persönlich noch nicht hin.
Das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen weit hergeholt.
Ich würde es noch nicht ganz ausschließen, aber ich würde es eher noch mehr glauben in der Sekunde, in der die Kandidatin darauf auch Zeit verwendet. Und zwar deshalb würde ich es nicht ganz ausschließen, weil Florida auch eine Ballot Measure hat, also einen Volksentscheid zu Marihuana und ich glaube sogar auch was zu Abortion.
Abtreibung,
und,
ja, ja.
Genau, und solche Sachen natürlich dann auch nochmal irgendwie die Leute anders motivieren. Anyway, also wo sie die Zeit verbringt, glaube ich, darauf würde ich in den nächsten Tagen achten. Natürlich bin ich gespannt, ob und wie sich Umfragen verschieben. Ich glaube, das wird man erst so nächste Woche richtig sagen können. Die allerersten Mini-Zeichen, also so, wir haben 30 Unentschlossene zusammengebracht. Bei der Washington Post waren es, glaube ich, 28 und das ist dann 26-2 für Harris ausgegangen. Also sehr, sehr überzeugend. Ein bisschen, glaube ich, muss man diese Unentschlossenen mit Vorsicht genießen. Oder zumindest ist unentschlossen irgendwie so ein unsauberer Begriff. Ich glaube, die Leute sagen oft, ich bin unentschlossen, ich brauche noch mehr Informationen. So ein bisschen als Chiffre, weil es besser klingt als, ich habe mich damit nicht beschäftigt, mir ist das zu komplex, ich habe irgendwie Angst oder so. Aber nichtsdestotrotz, ja, da sind die Zeichen für Sie gut.
Entschuldigung, gerade wenn Sie sagen, ich brauche noch mehr Informationen zu Kamala Harris, klingt es natürlich auch besser als zu sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir eine schwarze Frau,
ja,
eine schwarze Frau als Präsidentin vorstellen kann.
Ja.
Also ich glaube, dass das oft da sozusagen als Vorwand verwendet wird, zu sagen, ja, ich habe mich mit den Positionen noch nicht so richtig beschäftigt. Also ich glaube immer noch, dass die meisten Leute eher so nach Sympathie entscheiden oder
ja,
beziehungsweise, also gerade wenn die Kandidaten sich so stark voneinander unterscheiden,
total,
also auch von der Persönlichkeit her,
ja,
kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen, dass jemand sagt, ja, also eigentlich bin ich Trump, aber jetzt, wenn ich mir die Positionen von Kamala Harris anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht doch umschwenke. So, also das,
ja,
ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die wirklich so denken. Zu Florida wollte ich noch sagen, weil du Florida gesagt hast. Letzte Woche war ich in Florida, in Miami, mhm, und habe auch dann jetzt offiziell zum ersten Mal jemanden getroffen, die tatsächlich gesagt hat, sie ist gegen Donald Trump, weil sie Angst hat, dass der Sozialismus Einzug hält.
Also sie ist gegen, für Donald Trump.
Entschuldigung. Sie hat zum ersten Mal eine getroffen, die gesagt hat, sie ist für Donald Trump, sie ist gegen die Demokraten, weil sie Angst hat, dass der Sozialismus Einzug hält. Das heißt ja immer, also das sind ja dann oft Leute, die kubanische Wurzeln haben und oder venezolanische Wurzeln haben, also Länder, in denen es sozialistische Diktaturen gibt, die dann eben sagen, ja, die Demokraten, da hätten sie tatsächlich begründete Angst, dass wenn die an die Macht kommen, dass dann mit Programmen wie Krankenversicherung für alle oder so, dass dann der Sozialismus tatsächlich Einzug hält. Ich konnte mir das nie vorstellen, weil ich mir immer gedacht habe, ich verstehe überhaupt nicht, wie man das in eine Schale werfen kann. Ja. Also, keine Ahnung, Fidel Castro und Kamala Harris so zum Beispiel. Also, dass man da keinen Unterschied erkennen kann. Aber tatsächlich, das war eine Frau, die war so, naja, ich sage jetzt mal so Mitte, Ende 50 oder so. Und die war gut gebildet, die war sehr normal. Und auf einmal dann sagt die sowas, denke ich mir so, das ist ja krass. Also es gibt diese Leute wirklich, die wirklich diese Angst haben. Oder wo es tatsächlich funktioniert hat, denen das so einzutrichtern, dass das tatsächlich eine Angst ist, die realistisch erscheint für diese Leute.
Das ich glaube, man muss da auch so ein bisschen erzählen, so, also so aus deutscher Warte ist das ja immer sehr schwer vorstellbar, auch wie schnell in den USA mit diesem Schlagwort Sozialismus um sich geworfen wird. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es keinen vernünftig gesellschaftlich etablierten Begriff für Sozialdemokratie gibt. Und Democratic Socialism gibt es nicht, so als breiter Begriff in der Debatte, wo ja eigentlich so jemand landen würde, selbst so jemand wie Bernie Sanders, sondern der wird dann einfach unter diesem Schirm zusammengefasst, dass er ein Socialist sei. Es meint dann, glaube ich, oft so sozialdemokratische Policies. Und Socialist in den USA kann man jetzt nicht unbedingt immer übersetzen mit Sozialismus in dem Verständnis von Verstaatlichung von Produktionsgütern oder sowas oder als Antikapitalismus.
Ja, so. Ja, aber das stimmt, aber so sehen das die ja, weil die sagen, die Angst ist ja jetzt ganz unabhängig von dem Begriff, aber die Angst ist ja, dass das Land sozusagen, wenn jetzt die Krankenversicherung ausgeweitet wird oder wenn bestimmte Sozialprogramme ausgeweitet werden, dann ist die Angst, dass man abrutscht in ein System, das dem gleicht, wie es in Kuba oder in Venezuela vorhanden ist. Und ist immer das, was ich nicht nachvollziehen kann, aber es gibt diese Leute tatsächlich, und es sind, also wie jetzt diese Frau, gut gebildete, ganz normale Leute, die tatsächlich allen Ernstes diese Angst haben. Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber also.
Ja, es ist irgendwie jetzt, so eine seltsame Zwischenwelt. Also genau, es gibt da, glaube ich, so eine diffuse Angst davor, vor einem zu übergriffigen Staat, einem Verwaltungsstaat, der zu viel macht. Und vielleicht jetzt nicht so die Angst vor kubanischen Verhältnissen so, aber. Ich finde, was ich damit unterstreichen wollte, ist, aus deutscher Warte denkt man so oft, wie kann die denn sagen, ich habe Angst vor Sozialismus, das will ja niemand. Aber ich glaube, es ist halt einfach für die Leute eher so eine ganze Begriffswelt und sind so Assoziationen, die sie nicht mögen. Ich würde als Letztes gerne noch mit dir über Taylor Swift reden.
Oje.
Ja, was glauben wir, was Taylor Swifts Empfehlung auslösen wird? Ich will gleich eine Auflösung vorwegnehmen, gerade gesehen, nachdem Taylor Swift Kamala empfohlen hat auf Instagram, haben sich in den ersten 24 Stunden über 300.000 Menschen bei vote.org zum Wählen registriert.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Der Link war in ihrer Story.
Ja. Krass.
Jetzt weiß man nicht, in welchem Bundesstaat.
Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, so, also jetzt habe ich dir die Antwort vorweggenommen. Ich finde, es ist so leicht, dass man sich drüber lustig macht, Celebrity Endorsements und so und was will die. Aber wenn du halt die Empfehlung des größten Stars der Welt hast, der junge Menschen erreicht, die nicht sonst erreicht, der vielleicht Mütter erreicht, weil sie sehen, dass ihre Tochter mehr Selbstbewusstsein hat und das Donald Trump nicht schafft, beziehungsweise eben, also dass diese Figur dann jemanden empfiehlt, was Donald Trump nicht schafft, etc., das kann schon eine Auswirkung haben, glaube ich.
Ja, oder zumindest vielleicht, dass es, ja gut, ich meine, also die Zahl, die du gerade genannt hast, zeigt es ja sehr deutlich, dass es Leute anscheinend zumindest dazu anspornt, sich damit überhaupt mal zu beschäftigen mit der ganzen Wahl. Also man weiß jetzt ja nicht, ob diese 300.000, ob die sich früher oder später, wie viele davon sich früher oder später sowieso dazu entschieden hätten, sich zu registrieren, die halt jetzt diesen Zeitpunkt gewählt haben, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute vielleicht aufmerksam macht darauf, dass eben diese Wahl vielleicht wichtig ist oder Leute, die sich dafür bisher nicht interessiert haben und die vielleicht jetzt dann sagen, ja okay, Moment mal, dann schaue ich mir das vielleicht doch mal an. Kann natürlich auch sein, dass es dann ein paar gibt, die dann Donald Trump besser finden und so. Also dass jetzt nicht alle blind Taylor Swift nachlaufen. Weiß man nicht, werden wir sehen, aber ich glaube schon, dass es, wie gesagt, das ist so eine gewisse Awareness.
Ich glaube auch.
Hervorruft bei Menschen.
Ja, gut, haben wir das auch gelöst? Was steht als Nächstes an? Ab Montag kann in Pennsylvania vorab Stimmen abgegeben werden. Also Leute können in die Wahlbüros gehen. In manchen Bundesstaaten sind die Briefwahlunterlagen, werden die Briefwahlunterlagen schon verschickt. Im Prinzip läuft die Wahl, lieber Bastian.
Ja, jetzt wird's ernst.
Crazy
jetzt
wird's shit. Ernst.
Ich bin jetzt auch mal gespannt. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass Kamala Harris, das Wahlkampfteam von Kamala Harris, jetzt vorhat, dass sie öfter Interviews gibt. Also das sind jetzt nicht nur unbedingt Interviews in, was weiß ich, nationalen Fernsehsendern oder so, sondern teilweise auch lokal, Radio oder lokale Fernsehsender oder genau eben in diesen Gegenden, auf die es halt eben ankommt, die man gewinnen muss. Das sind ja oft, wie gesagt, das sind ja nicht nur die, geht es ja eigentlich nicht nur um die Swing States, sondern eigentlich geht es um die Swing Counties. Also es sind ja in jedem Staat dann auch nur ganz bestimmte, wie ich vorher gesagt habe, Landkreise, auf die es ankommt. Und dass da eben die Sichtbarkeit vergrößert wird. Und ich bin auch gespannt darauf, wie Donald Trump jetzt in den nächsten Tagen reagiert. Also in der Vergangenheit war es ja oft so, dass wenn er das Gefühl hatte, dass er hinten liegt oder dass die Aufmerksamkeit nicht auf ihn liegt, dass er dann eben so reagiert, dass er noch extremer wird, dass er noch krassere Sachen sagt, um eben die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, noch radikalere Sachen sagt. Da bin ich mal gespannt, ob er diese Strategie jetzt in den nächsten Tagen auch wieder anwendet. Und dann muss man halt auch sehen, ob, wenn es so sein sollte, ob ihm das was hilft oder ob das dazu führt, dass die Leute vielleicht noch mehr abgeturnt sind von ihm.
Das muss ihn wahnsinnig machen, wie viel Aufmerksamkeit Harris und der Wahlkampf bekommen. Also auch natürlich positive Aufmerksamkeit, aber überhaupt, dass die ganze, dass plötzlich da jemand anders ist, der für die Quote sorgt und für die Klicks sorgt und das nicht er ist.
Ja, und gleichzeitig muss man halt eben auch sagen, vergisst man dann irgendwie leicht, wenn man jetzt irgendwie drüber spricht, wie gut sie sich in der TV-Debatte geschlagen hat und so, dass es halt immer noch wirklich auf Messers Schneide steht. Also es ist alles andere. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, okay, jetzt hat sie eine gute TV-Debatte gemacht und jetzt ist eigentlich so der Zug, jetzt ist es gelaufen, jetzt ist der Zug abgefahren oder so, sondern es ist tatsächlich, also jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn sie eine schlechte TV-Debatte abgeliefert hätte, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass der Zug abgefahren wäre für sie. Und jetzt ist es aber umgedreht, keinesfalls so, dass der Zug für Donald Trump abgefahren ist. Also es ist immer noch super knapp und er hat immer noch sehr gute Chancen, im November zu gewinnen.
Und der Zug fährt ja eh auch immer nur mit Joe Biden ab, denn das ist ja der einzige von denen, der überhaupt Zug fährt.
Joe Biden und Kim Jong-un.
mit diesen Karlauern. Besser wird es jetzt nicht mehr. Beenden wir unsere kleine Debattenanalyse-Folge. Wir nennen sie trotzdem ehrfürchtig und optimistisch unsere Folge 14 und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gebt uns eine Bewertung, bitte, bitte empfehlt uns. Wenn nur jeder 20 Freunden bei Burger & Bier empfiehlt, sind sicher wir diejenigen, die das erste Kamala Harris Interview bekommen auf deutschsprachigem Boden. Das wäre doch ein Jux.
Darauf arbeiten wir hin. Burger & Bier im Weißen Haus.
Richtig. Bis dahin verabschieden wir uns, sagen Servus und sind schon hoffentlich nächste Woche wieder zurück mit einer regulären Folge von
bei Burger und Bier.
Tschüss.
Bis dahin. Servus.